Merle, Kimia und die Boten Gottes, Kapitel 5. Buddha, der Weg des rechten Maßes. Schon eine Woche später ist Lisa wieder bei Merle und Alexandra zum Babysitten. Diesmal gehen Merles Eltern, Kerstin und Tobias, ins Theater. Sie haben Karten für eine griechische Tragödie. Warum heißt es griechische Tragödie? Hat das was mit Griechenland zu tun? Fragt Alexandra. Ja, sicher, darum heißt es ja so. Erinnert ihr euch an das Amphitheater, das wir gesehen haben, als wir letztes Jahr in Ephesus waren? Dort hat man solche Tragödien aufgeführt. Griechenland hatte damals, so um 500 vor Christus, eine Blütezeit. Großartige Bauwerke, Mathematiker und hervorragende Denker, die Philosophen, schufen eine großartige Kultur. Das Stück, das wir uns heute anschauen werden, wurde von solch einem Philosophen geschrieben, erklärt Papa Tobias. Was heißt das Blütezeit? Will Merle wissen. Wenn etwas seine Blütezeit hat, dann ist es auf dem Höhepunkt seines Daseins. Wie eine Blume eben. Wenn sie blüht, hat sie ihren höchsten Entwicklungsstand erreicht und erfüllt ihren Zweck. Bei Kulturen ist es die Zeit, in der sie am kreativsten, am höchsten entwickelt, einfach am besten sind, erläutert Merles Mama. Verwelkt die Kultur dann auch wieder? Fragt Merle und Alexandra lacht laut auf. Kerstin schmunzelt und meint, so ähnlich. Wenn eine Kultur ihren Höhepunkt überschritten hat, dann geht es abwärts mit ihr. Sitten und Moral verfallen und vieles, was zuerst noch gut war, weil es in Maßen geschah, wird übertrieben. Und so zum Schaden für die Menschen. Oft geht eine Kultur auch durch Kriege unter. Das ist übrigens auch mit den Religionen so, ergänzt Tobias. Wenn eine Religion neu gestiftet wird, ist sie wie ein Same, der in die Erde gesteckt wird und aufgeht. Sie entwickelt sich. Die Menschen verändern sich durch die neue göttliche Kraft. Und irgendwann hat dann die Mehrzahl der Menschen den Glauben angenommen und lebt nach seinen Grundsätzen. Dies ist dann der Zeitpunkt, an dem die Religion ihre volle Kraft und Wohltat entfaltet, ihre Blütezeit. Das heißt, die Kultur der Menschen macht einen großen Sprung nach vorne, künstlerisch, wissenschaftlich und moralisch. Weil aber alles immer in Bewegung ist, sich verändert, verändert sich mit der Zeit auch die Religion durch die Menschen. Sie vergessen manche Lehren oder verändern sie, machen ihre eigenen Zusatzregeln und dann kommt es zum langsamen Niedergang, bis nur noch starre Riten und Formen übrig sind, aber der Geist verloren gegangen ist. Dann ist es Zeit, dass Gott einen neuen Offenbarer schickt, beendet Merle den Satz. Genau, bestätigt Kerstin. Eine kleine Pause entsteht und die Kinder essen ihr Mittagessen auf. Aber in Merles Kopf arbeitet es. Sie findet Geschichten über Geschichte wahnsinnig spannend. Jetzt hat sie von einem weiteren Land gehört, das auch einmal eine Hochkultur war. Dass es so viele davon gab, lange vor der modernen Zeit, hat sie noch nicht gewusst. Sie will auf jeden Fall mit Kimia noch einmal auf die Website mit der Kinderzeitmaschine. Sie ruft ihren Kumpel an und fragt, ob er nicht kommen will. Meine Eltern schauen sich heute Abend im Theater ein griechisches Stück an und wir haben über Griechenland gesprochen. Dort war auch einmal eine große Kultur, hat Papa gesagt. Ich will jetzt nochmal im Internet gucken, was die Kinderzeitmaschine darüber weiß, erklärt sie. Oh ja, dazu hätte ich auch Lust, erwidert Kimia. Dann komm doch gleich rüber, dann reisen wir mal nach Griechenland, drängt Merle. Kimia fragt im Hintergrund seine Mutter, ob er zu Merle gehen darf. Seine Mutter Saba erlaubt es und so ist Kimia schon bald auf dem Weg zu Merle. Am Abend, Kimia ist noch immer bei Merle, blättern sie in einem Pop-up-Buch über die griechischen Göttersagen. Sie haben entdeckt, dass die alten Griechen an eine ganze Götterwelt glaubten, die der Welt der Menschen gar nicht unähnlich war und auch die Götter selbst verhielten sich eigentlich sehr menschlich. Schon wieder so viele Götter, Da hatte Gott ja noch ganz schön viel zu tun, um die Menschen überall davon zu überzeugen, dass er nur einer ist, überlegt Merle. Kimia muss lachen. Sie betrachten gerade eine aufgepoppte Dame namens Medusa, auf deren Kopf statt Haare lauter Schlangen wuchsen, als Lisa kommt. Hallo, ihr Süßen, begrüßt Lisa Merle, Alexandra und Kimia. Na, wie geht's euch? Super, ruft Merle. Guck mal, die Medusa da, wie eklig, die hat Schlangen auf dem Kopf. Oha, beschäftigt euch schon wieder mit den Göttern? Kimia und Merle sprudeln heraus, was sie durch die Kinderzeitmaschine über Griechenlands Antike entdeckt und welche Götter sagen, sie schon in dem Buch gelesen haben. Lisa schiebt die Lippen vor und nickt bewundernd. Respekt, meint sie anerkennend. Alexandra mischt sich jetzt ein. Lisa, wirst uns heute von diesem anderen Gottesboten erzählen, der nach Krishna kam? Merle und Alexandra erinnern sich noch gut an das letzte Wochenende, als sie von Krishna gehört hatten. Wie war nochmal sein Name? Es klang so ähnlich wie Butter, versucht Merle sich jetzt zu erinnern. Buddha war sein Name, hilft Lisa ihr. Ja klar, erzähle ich euch von ihm. Ich habe mich sogar darauf vorbereitet. Lisa legt ihre Jacke ab und nimmt eine Mappe aus ihrer Tasche. Sie hockt sich auf den Boden. Alles klar. Tja, wisst ihr, Buddha trat genau zu der Zeit auf, als in Europa Griechenland kulturell den Ton angab. Allerdings wurde Buddha in Indien geboren. Eigentlich muss ich nach Hause, meldet sich jetzt Kimia zu Wort, aber ich möchte doch auch die Geschichte von Buddha hören. Jetzt nach Hause zu gehen wäre doch total schade, wenn es hier eine neue Geschichte über einen weiteren Gottesboten zu hören gibt, denkt Kimia. Lisa lächelt über so viel Wissensdurst und schlägt vor. Ich rufe mal deine Mutter an und frage, ob du noch eine Stunde hier bleiben darfst. Vielleicht holt sie dich ja dann später ab. Ja, bitte. Schließlich lerne ich ja auch noch etwas dabei. Kimia grinst Lisa treuherzig an. Eltern sagen ja eher ja, wenn sie das Gefühl haben, ihr Kind könne noch etwas lernen, vermutet Kimia, und er behält recht. Und so sitzen alle vier wieder beieinander und Lisa beginnt mit der Geschichte von Buddha. Alles begann im heutigen Nepal. Damals jedoch gehörte der Geburtsort Buddhas Lumbini noch zu Indien. Das ist jetzt, wie gesagt, über 2500 Jahre her. Die Lehren, mit denen Krishna Indien und seinen Menschen Frieden und geistige Erleuchtung brachte, waren in Vergessenheit geraten und der Geist des Glaubens war entschwunden. Die Bevölkerung war zurückgefallen in die Vielgötterei. Starre Rituale bestimmten das Leben. Es herrschten wieder Gewalt, Unmoral und Unsicherheit in der Gesellschaft. Daher war es an der Zeit für eine neue Manifestation Gottes, für einen Erleuchteten. Buddha wurde als Prinz Siddhartha geboren. Sein Vater und seine Mutter waren König und Königin des Landes. 3 Tage nach seiner Geburt holte man einen weisen Mann zu dem Neugeborenen, damit er voraussagte, was das Schicksal für das Leben des Kindes vorgesehen habe. Der Weise prophezeite, dass Siddhartha entweder ein mächtiger, weltlicher Herrscher oder ein großer geistiger Lehrer werden würde. Manche erzählen, dass der weise Mann bedauerte, die Größe Siddharthas nicht mehr miterleben zu können, weil er schon sehr alt war. Auch um Siddharthas Geburt ranken sich Legenden. Zum Beispiel, dass die ganze Welt im Augenblick seiner Geburt von Licht überflutet gewesen sei. Bald nach der Geburt starb Siddharthas Mutter und wahrscheinlich wurde der Prinz von einer Tante großgezogen. Von ihr heißt es auch, sie sei die erste buddhistische Nonne geworden. Siddharthas Vater wollte natürlich lieber, dass sein Sohn ihm als König nachfolgte und ein großer weltlicher Herrscher würde. Er tat alles, um das Leid der Welt von ihm fernzuhalten und umgab ihn mit allen Annehmlichkeiten, mit Schönheit, Vergnügen und jungen, gesunden Menschen. Mit allem, was das Herz begehrt eben. Er ließ sogar eine hohe Mauer um den Palastgarten herumbauen, damit sein Sohn niemals mit Leid oder Armut oder ähnlich unangenehmen Dingen in Berührung kommen solle. Siddhartha jedoch besaß außergewöhnlich große Intelligenz und war wissensdurstig. Außerdem war er empfindsam und hinterfragte alles. Er erfasste geistige Zusammenhänge im Nu und konnte sie erklären. Ziemlich sicher besaß er, wie alle Manifestationen Gottes, angeborenes Wissen. Allerdings fand er die Dinge, die ein Prinz damals so tun sollte, wie Bogenschießen, Kämpfen oder Reiten, nicht besonders spannend. Seinem Vater gefiel das gar nicht. Als Siddhartha 16 Jahre alt war, heiratete er seine Cousine und diese gebar ihm einen Sohn. Es gab einige Legenden darüber, wie Siddhartha dazu kam, sich auf seine geistige Suche zu machen. Eine der bekanntesten erzählt, dass er in seinem Inneren eine Unruhe verspürte, die ihn drängte zu erfahren, wie das Leben außerhalb der Palastmauer war. Er sagte sich, dass es mehr im Leben geben müsse als all die Bequemlichkeiten und den Luxus, der ihn umgab und der ihm keine innere Zufriedenheit bot. Eines Tages entfloh er dem Palast und unternahm hintereinander 4 Ausfahrten. Bei seiner ersten Ausfahrt begegnete er einem Greis. Noch nie zuvor hatte er einen alten Menschen gesehen und er fragte seinen Wagenlenker, warum der Alte so gebrechlich und faltig aussehe. Der Wagenlenker antwortete ihm, dass alle Menschen am Ende so hinfällig würden. Bei seiner zweiten Ausfahrt traf er auf einen schwer kranken Mann. Sein Wagenlenker erklärte ihm, dass jeder Mensch krank werden könne und dass Schmerzen ein Teil des Lebens seien. Bei Siddharthas dritter Ausfahrt begegneten sie einem Leichenzug und der Wagenlenker sprach davon, dass jeder Mensch irgendwann sterben müsse, denn alles auf der Welt vergehe. Siddhartha war entsetzt. Nie zuvor waren ihm Alter, Krankheit und Tod begegnet. Was könne man dagegen unternehmen? Er erhielt keine zufriedenstellende Antwort. Bei der vierten Ausfahrt sah Siddhartha einen Bettelmönch und er fragte seinen Wagenlenker. Dieser Mann sei ein Asket, sagte der Wagenlenker. Er habe allem Weltlichen entsagt und suche in der Einsamkeit nach innerer Ruhe und Zufriedenheit. Diese 4 Begegnungen und die Erkenntnis, dass all dies Leid zum Leben gehörte, beschäftigten den jungen Prinzen sehr. Die heile Welt seines Palastes konnte er nicht länger ertragen. Die Fragen, die ihn bewegten, ließen ihn nicht ruhen. Antworten konnte ihm niemand geben. Und so beschloss er, den Palast, sein angenehmes Leben und seine Familie zu verlassen und Mönch zu werden. Frei von irdischen Mitteln wollte er nach einem Weg suchen, auf dem Krankheit und Leid besiegt werden und er zu höherer Erkenntnis gelangen könne. Es war nicht lange nach der Geburt seines Sohnes, als Siddhartha sich auf die Wanderschaft begab. Er lebte von dem, was wohltätige Menschen ihm gaben. Er betete und meditierte 6 Jahre lang. Er ertrug Hitze und Kälte und unterwarf sich allen Härten, die die Wanderung begleiteten. Er suchte die berühmtesten religiösen Lehrer seiner Zeit auf und lehrte alles, was sie zu lehren hatten. Doch obwohl er so viel lernte, merkte er doch, dass keiner der Lehrer wirklich eine Antwort auf seine Fragen geben konnte. Eines Tages erreichte Siddhartha einen großen Wald. Er beschloss, sich noch weiter von der Welt zurückzuziehen und sich nur noch der Meditation zu widmen. Er begnügte sich mit sehr wenigen. Ja, er verlor das Interesse an Nahrung ganz und man erzählte sich sogar, dass er manchmal nur von einem Reiskorn am Tag gelebt habe. Die Kinder machten große Augen. Das klingt dann doch sehr unwahrscheinlich. Naja, ihr wisst ja, dass man sich von den Offenbarern oft ungewöhnliche Dinge erzählt und vielleicht sind sie wahr. Aber was geschieht, wenn man nichts mehr isst? Der Körper wird schwach und man wird krank, antwortet Merle. Wenn ich großen Hunger habe, kann ich gar nicht gut lernen, ergänzt Alexandra. Dann macht mein Kopf nicht mehr mit. Ich weiß gar nicht, wie Mama und Papa das in der Fastenzeit immer hinkriegen, den ganzen Tag nichts zu essen und zu trinken. Genau, aber in der Fastenzeit verzichten wir nur für maximal 12 Stunden auf Essen und Trinken. Siddhartha nahm ja fast gar nichts mehr zu sich. Aber er erkannte schließlich, dass er zwar allem Irdischen entsagt, aber den Schlüssel zu dem Wissen, das er suchte, immer noch nicht gefunden hatte. Absolute Entsagung ohne Rücksicht auf die eigenen Bedürfnisse war wohl nicht der Weg zur Erkenntnis geistiger Wahrheit. Denn wie konnte der Geist, den der Hunger geschwächt hatte, zu Wissen gelangen? Da kam eines Tages eine freundliche Frau zu ihm und brachte ihm eine Schüssel Reisbrei. Er aß davon und kam langsam wieder zu Kräften. Während der Zeit, in der Siddhartha noch als Asket lebte, hatten sich ihm 5 Mönche angeschlossen. Ihnen erklärte er nun, dass absolute Entbehrung nicht der richtige Weg sei, sondern man den mittleren Weg, den Weg der Mäßigung, wählen sollte. Die 5 Mönche waren enttäuscht. Dass Siddhartha nun eine neue Richtung einschlagen wollte, konnten sie nicht verstehen und verließen ihn. Wieder allein und von seiner Schwäche genesen, setzte Siddhartha seine Wanderung fort und kam zu einem Feigenbaum in der Nähe eines Flusses. Unter diesem Baum, der als der Bodhi-Baum bekannt ist, ließ sich Siddhartha nieder und schwor sich, nicht eher wieder aufzustehen, als bis er Erleuchtung erlangt hätte. Und tatsächlich, unter diesem Baum erfuhr er sein Offenbarungserlebnis. Wie war das? Merle kann sich nicht vorstellen, wie so ein Offenbarungserlebnis aussieht. Tja, das ist schwierig zu sagen. Durch sein tiefes Nachdenken und seine völlige Loslösung von allem Materiellen hat er wohl einen Zustand erreicht, in dem er für den göttlichen Geist empfänglich wurde und in Visionen die Wahrheit aller Dinge erkannte. Auf diese Weise gewährte Gott ihm all das Wissen, nachdem er so lange gesucht hatte. Und wahre, umfassende Erkenntnis durchströmte sein Herz und seinen Verstand. Seither ist er unter dem Namen Buddha bekannt. Das bedeutet der Erleuchtete oder der Erwachte. Inzwischen war Buddha 35 Jahre alt. Bevor er sich aufmachte, die Erkenntnis, die er von Gott empfangen hatte, unter seinen Mitmenschen zu verbreiten, meditierte er zunächst noch einmal viele Tage lang, um sich vorzubereiten. Schließlich fühlte er sich bereit und machte sich auf den Weg, seinen Mitmenschen die neue Offenbarung zu lehren. Seine ersten beiden Anhänger waren 2 Kaufleute, die ihm zu essen anboten. Buddha bedankte sich, indem er ihnen von der neuen Offenbarung erzählte. Bald traf er auch die 5 Mönche wieder, die ihn zuvor verlassen hatten. Diese lebten noch immer so asketisch wie während ihrer Wanderungen mit Buddha. Als Buddha sich ihnen nun näherte, spürten sie aber, dass etwas anders war als früher. Etwas Besonderes ging jetzt von ihm aus. Etwas Heiliges zog sie an und weckte in ihnen den Wunsch, ihm zu dienen. Buddha setzte sich zu ihnen, lehrte sie die geistigen Wahrheiten, die ihm offenbart worden waren, und verkündete ihnen, dass ein neues Zeitalter angebrochen sei. Die Mönche erkannten die Wahrheit und schlossen sich ihm an. Viele Jahrzehnte zog Buddha nun kreuz und quer durch das Land und unterwies die Menschen in seiner Lehre. Meist fand man ihn unter einem Baum rastend, die Menschen, die seinen Rat suchten und seiner Unterweisung lauschen wollten, um ihn herumsitzend. Die Ausstrahlung von Erhabenheit, Majestät und Schönheit, die schon die 5 Mönche berührt hatte, zog sehr viele Menschen an. Was hat Buddha denn den Menschen erzählt, möchte Kimia wissen. Zunächst erklärte er den Menschen, dass alles auf der Welt vergänglich ist. Freude wie Leid. Unsterblich und ewig ist nur unsere Seele. Ewiges Glück liegt nicht in Wohlstand, Gesundheit oder Leidenschaft, sondern in der Loslösung davon. Buddha erklärt, dass als die 4 edlen Wahrheiten. Erstens, Glück ist vergänglich. Das Leben bringt viel Leid. Zweitens, das Leid entsteht, weil die Menschen sich an materielle Dinge klammern, weil sie mehr wollen, als ihnen gut tut. Drittens, das Leid überwindet man, wenn man sich von der Gier befreit. Und viertens, der Weg zum ewigen Glück ist der achtfache Pfad. Lisa zieht einen Bogen Papier aus ihrer Mappe und liest vor. Der achtsame Pfad. Rechte Erkenntnis. Das Wissen um die vier edlen Wahrheiten über das Leiden, die Ursachen für das Leiden, das überwindende Leiden und den Weg dahin. Rechte Gesinnung. Der Begierde entsagen, keinen Groll, keine Wut und keine Rache hegen. Rechte Rede. Nicht lügen, einen anderen nicht verleumden, harsche und grobe Worte vermeiden. Nicht schwätzen und plappern. Rechtes Tun. Kein Leben nehmen, nicht stehlen, sich keinen Ausschweifungen hingeben. Rechter Lebenserwerb. Nichts tun, was einem anderen schaden könnte. Falschen Lebenswandel unterlassen. Rechte Anstrengung. Mit dem eigenen festen Willen alles aufkommende Üble und Unheilsame unterdrücken, vertreiben oder abschaffen. Rechte Achtsamkeit. Auf den eigenen Körper mit allen Sinnen und Gefühlen achten, damit alles Begehren mit klarem Geist überwunden werden kann. Rechte Sammlung. Der Weg über die innere Versenkung. Meditation zu Gleichmut, Heiterkeit, Klarheit und Begierdelosigkeit. Nachdem Lisa den achtsamen Pfad vorgetragen hat, schweigen die Kinder eine Weile. Dann sagt Alexandra, all das sollen wir als Baha'i doch auch tun. Genau, Lisa lächelt. Baha'u'llah lehrt uns das auch. Diese Wahrheiten werden in allen Religionen gelehrt, denn sie gehören zu den ewigen, unwandelbaren Gesetzen Gottes. Buddha erklärte den Menschen also auch, dass sie auf ihren Körper achten und zum Wohle aller Menschen arbeiten sollten. Denn die Menschen hatten vergessen, dass man sich um sein geistiges und sein körperliches Wohl kümmern muss. Das heißt, wir sollen den Weg der Mäßigung wählen, den Mittelweg, wie Buddha es gemeint hat. Das bedeutet, Extreme zu vermeiden. Als Buddha zum Beispiel seine Suche begonnen und seine körperlichen Bedürfnisse völlig vernachlässigt hatte, um geistige Erkenntnis zu gewinnen, war das ein Extrem. Das andere hatte er während seiner Jahre im Palast erlebt. Materieller Reichtum im Überfluss und fehlende Geistigkeit. Wenn wir auf dem Pfad der Mäßigung wandeln, uns von Gier befreien und geistige Disziplin üben, können wir uns so weit geistig entwickeln, dass wir ebenfalls Erleuchtung erfahren und das Nirvana erreichen. Das völlige Verlöschen des Selbstes. Die Kinder kichern. Nirava, wer was? Prustet Merle? Merle, Lisas Ton ist leicht tadelnd. Was ist denn das? Beharrt Merle. Das hört sich so lustig an. Nirvana bedeutet, dass Leid, Unwissenheit und eigenes Wollen und Wünschen nicht mehr existieren. Es ist ein Zustand der Seele, den Worte nicht beschreiben können, wo sie ganz frei ist vom Ich und ganz im Göttlichen aufgeht, versucht Lisa den Begriff zu erklären. Das ist aber wirklich nicht einfach zu verstehen, meint Alexandra. Es macht doch nichts, wenn ihr das jetzt noch nicht begreift. Wichtig ist nur, dass ihr einmal davon gehört habt. Vielleicht beschäftigt ihr euch damit, wenn ihr älter seid. Lisa lächelt. Buddha lehrte noch 45 Jahre in Nordindien. Viele Menschen wurden von seiner Lehre berührt, Reiche und Arme, Junge und Alte, Männer und Frauen und aus allen Berufen stammend. Sie gründeten Klostergemeinschaften, in denen Mönche und Nonnen sich dem Erlangen von Erkenntnis widmeten. Bis zu seinem Lebensende lehrte Buddha die Menschen und nach seinem Tod reisten seine Jünger durch die Lande, um Buddhas Lehren weiter zu verbreiten. Was ist eigentlich aus Buddhas Sohn und seiner Frau geworden? Kommt Alexandra auf Buddhas Familie zurück. Sein Sohn wurde selbst ein buddhistischer Mönch, starb aber vor Buddha. Und seine Frau hat Buddha nie verziehen, dass er sie für seine Suche verlassen hatte, erklärt Lisa. Haben die Buddhisten auch ein heiliges Buch? Möchte Merle nun wissen. Ja, aber es wurde erst viele Jahre nach Buddhas Tod aufgeschrieben. Man hat die Lehre mündlich weitergegeben. Das Buch heißt Pali Kanon. Hat Buddha auch einen neuen Offenbarer angekündigt, so wie Moses und Krishna? Kimia ist sich fast sicher, dass Buddha auch eine Verheißung gemacht hat. Ja, warte mal. Lisa sucht kurz in ihrem Gedächtnis und in ihrer Mappe. Buddha verhieß das Kommen des fünften Buddha Maitreya, der in großer Herrlichkeit kommen werde und der Lehrer für eine weltweite Gemeinschaft, die ganze Menschheit sein werde. Buddha wird zitiert mit dem Ausspruch: Ich bin nicht der erste Buddha, der auf die Erde kam, noch werde ich der letzte sein. Zur rechten Zeit wird ein anderer Buddha in der Welt erscheinen, ein Heiliger, ein höchst Erleuchteter, ein unvergleichlicher Führer der Menschen. Er wird euch dieselben ewigen Wahrheiten offenbaren, die ich euch gelehrt habe. Überlegt mal, Buddha erneuert hier ebenfalls den Bund Gottes mit den Menschen. Er tut es halt mit anderen Worten und anderen Begriffen, als es Abraham und Moses taten. Stimmt, ruft Alexandra. Und wer kam nach ihm, ist Kimias nächste Frage. Das zu ergründen wäre ja mal eine nette kleine Detektivarbeit für euch. Wie wär's? Ich bin gespannt, ob ihr es herausfindet, gibt Lisa mit einem Lächeln zurück. Kimia kaut auf seinen Lippen und nickt bedächtig. Ja, ich glaube, wir sind schon längst dabei. Detektive auf der Suche nach dem Boten Gottes. Jetzt grinst er. In diesem Moment klingelt es an der Haustür. Es ist Kimias Vater. Zeit für Kimia, nach Hause zu gehen. Auf dem Nachhauseweg erzählt er seinem Papa begeistert vom alten Indien, den Mönchen und den schattenspendenden Bäumen, unter denen Buddha gelehrt hat.